Der Flux FM Wahlsonntag.
Auch hier wurde mit diversen Vorschlägen nicht gespart.
Das Spezial eurer Wahl auf 100,6 Flux FM.
Und es ist jetzt schon vollkommen klar, das wird ein unglaublich spannender Abend. Wir haben gerade die Prognose, die erste Prognose von Infratest DIMAP über ARD bekannt gegeben. 25% für die CDU, CSU und 25% für die SPD. Die liegen also Kopf auf, wo in den letzten Wochen alle in Sicherheit gedacht hatten, Scholz hat das Rennen schon gemacht. Aber Vorsicht, Obacht. Wir lesen jetzt mal die Zahlen von ZDF, der Prognose um 18 Uhr vor. Da ist es ein bisschen eindeutiger. 24% für die CDU, CSU und 26% für die SPD. 10% AfD, 12% FDP, 5% Linke. Könnte also auch noch knapp werden und 14,5% bei den Grünen unter der Erwartung in den Prognosen, muss man sagen.
Ja, und die Frage ist jetzt auch so ein bisschen, die Briefwahlstimmen sind ja noch nicht dabei. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir wissen noch fast gar nicht mehr als vor den Umfragen vor 18 Uhr. Wie schätzt du das ein, Carsten?
Gebe ich dir absolut recht. Also ich wäre bei den Prognosen sehr vorsichtig im Vergleich zu den Wahlen davor, wo der Briefwahlanteil nicht so hoch war. Mit 40-60% Briefwahlanteil bei dieser Wahl, die da nicht dabei sind in diesen Prognosen, denn die beruhen auf reinen Exit-Polls, also Nachwahlbefragung im Wahllokal, kann sich natürlich noch einiges verändern. Ältere Leute, reisende Rentner, alle, die Briefwahl gemacht haben, die werden erst jetzt mit ausgezählt mit den normalen Stimmen und werden erst in der ersten Hochrechnung mit auftauchen. Also ich würde die Zahlen mit Vorsicht genießen. Spannend ist natürlich das, was Infratest da meldet mit den 25-25, weil das entspricht eigentlich nicht den Umfragen der letzten 3 Wochen, wo eigentlich Olaf Scholz und die SPD immer 2-3% vor der Union lagen.
Jetzt gab es ja, das weiß man von den letzten Wahlen, wo dann auch, ich glaube, vor 2 Legislaturen die Prognosen weit von den Ergebnissen weglagen. Seitdem baut man einen Korridor ein von +/-2. Also dann ist das doch wieder möglich mit den 25%. Aber den Aspekt, Carsten, den du gerade gesagt hast mit den BriefwählerInnen, weiß man, welche Bevölkerungsgruppen da eher zu tendieren, ihre Stimme per Brief abzugeben? Jetzt haben wir auch noch Corona-Zeiten, also 40-50%, das hat es auch noch nicht gegeben, die ihre Stimme per Brief abgeben. Aber weiß man, wer die Leute sind, die eher per Brief wählen?
Also was man definitiv weiß aus diversen Studien über Briefwahl, auch im weltweiten Vergleich, ist natürlich, dass Leute, die eine Briefwahl machen, parteipolitisch Präferenzen haben. Die sind festgelegt. Also wenn du 3, 4, 5 Wochen vorher deine Stimme abgibst, dann wirst du das auch in den 3 Wochen bis zur Wahl nicht mehr verändern. Du hast dich vorher festgelegt. Also sag, es ist ein Kernwähler-, Stammwähler-Klientel, was dabei ist. Was jetzt neu ist und was diese Studien alle nicht ausweisen können oder die Forschung dazu, ist natürlich das mit der Pandemie, mit Corona. Wer hat jetzt noch so viel Angst, nicht ins Wahllokal gehen zu wollen, sich in eine Schlange stellen zu wollen, nicht geimpft sein können. Gibt es ja auch solche Leute, die medizinisch nicht geimpft sein können und gesagt haben, wir machen Briefwahl. Und das kann natürlich irgendwie ein relativer Querschnitt durch die ganze Bevölkerung sein. Insofern ist es extrem schwierig, jetzt aus dem Anteil der Briefwahlstimmen daraus irgendwie Prozente abzuleiten für die Parteien. Das kann jetzt in beide Richtungen gehen. Ich würde jetzt vermuten, dass es bei den Grünen eher ein bisschen nach oben gehen kann, wegen Stammwählerschaft, gut situiert, besser verdient, vielleicht nicht da, vielleicht heute an der Datsche, so.
Hätte ich jetzt aber auch bei der CDU gedacht.
Es könnte auch bei der CDU genau sein. Also ich hätte jetzt als zweites gesagt, die CDU könnte ich mir auch vorstellen, dass die CDU eher von Briefwählerstimmen noch profitieren wird. Aber ich glaube, da müssen wir uns überraschen lassen und spätestens 18:30 sollten wir eine Hochrechnung haben und die ist dann deutlich valider.
Was ja schon klar ist, also die CDU ist ja relativ abgestürzt in den Umfragen, also auch mit Herrn Laschet. Was hat jetzt das nochmal gedreht? Hast du da eine Theorie dazu, dass es jetzt doch plötzlich wieder nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD aussieht?
Also der gesamte Wahlkampf, ob du jetzt 1 Jahr zurückblickst oder 6 Monate zurückblickst, der Wahlkampf war ja eine totale Achterbahnfahrt. Einfach dabei. Es lagen alle 3 Parteien oder alle 3 Kandidaten und Kandidatinnen mal vorne. Olaf Scholz erst ganz zuletzt irgendwie, Armin Laschet kam von oben, wurde kurz überholt von Frau Baerbock, dann kam wieder Armin Laschet nach vorne so und dann ging das so sukzessive nach unten. Einer der Gründe ist, es tritt die Amtsinhaberin nicht mehr an, das ist einfach neu, also dass da 3 Unbekannte, vermeintlich Unbekannte, natürlich sind die den meisten Wählerinnen und Wählern bekannt, Kandidatinnen jetzt antreten und sicherlich gesellschaftliche Entwicklung, würde ich sagen, dass sich natürlich sowas wie Parteibindung auch immer weiter auflöst. Da ist Deutschland ja kein singuläres Phänomen. Das sieht man in anderen europäischen Ländern. Wenn du jetzt nur auf die CDU guckst, die werden da mit 25% gehandelt. 2013, als ich Wahlkampf gegen Angela Merkel gemacht habe, hatte sie 41%. Dann 2017, irgendwie weiß ich nicht, 33, das waren -8 und das sind nochmal -8. Also das ist natürlich eine Erosion dann irgendwie so in politischen Blöcken. Die SPD war eigentlich scheintot. Die SPD gab es nicht mehr, sozusagen noch vor einem halben Jahr. Natürlich gab es die, aber die waren zementiert bei 13, 14, 15% und plötzlich machen die sukzessive so Ausschläge auf über 20 und werden da mit 25, 26 gehandelt.
Wir haben das so ein bisschen erlebt, bei als Angela Merkel gewählt wurde und Gerhard Schröder oder Rot-Grün dann eben wiederum nicht. Gerhard Schröder war der Erste, der die SPD als eine alte Volkspartei weit in die Mitte reingeführt hat. Hartz IV, eigentlich klassische CDU-Politik, wäre nicht ohne Sozialdemokraten durchsetzbar gewesen, weil die sonst in der Opposition Sturm gelaufen wären dagegen. Was Ähnliches hat, wir hatten das gerade eben mit Ursula Weidenfeld diskutiert, Angela Merkel mit der CDU gemacht. Homo-Ehe, Ausstieg aus der Atomkraft, Abschaffung der Wehrpflicht, heilige Kühe der Konservativen der CDU wurden von ihr geschlachtet, sage ich salopp. Ist das auch ein Ergebnis, das sich jetzt hier auch in diesen Ergebnissen bei der CDU dann niederschlägt?
Das ist eine wirklich komplexe Frage. Also natürlich schlägt sich in dem CDU-Ergebnis wieder. Du musst ja auch nochmal irgendwie sehen, den Stimmenanteil der FDP und den der AfD, dass es breite konservative Milieus gibt, die mit der Mitte-Politik, mit der Appeasement-Politik von Frau Merkel nicht immer einverstanden waren und sich vielleicht abgewendet haben. Was sich aber auch in den Zahlen zeigt, ist, dass einfach das Zeitalter, was Merkel geprägt hat, der asymmetrischen Demobilisierung, dass das vorbei ist, sondern dass dieser Wahlkampf, wie toll, spannend man ihn jetzt immer fand, er war auf jeden Fall mobilisierend. Plötzlich gibt es wieder eine rote Sockenkampagne, wie ich dachte, in der Mottenkiste, wo haben sie die gefunden? Ja. So, das wäre alles das gewesen, was Frau Merkel niemals gemacht hätte. Bloß nicht polarisieren, bloß nicht auffallen. Klar war das jetzt der CDU-Situation geschuldet, dass sie irgendwie keine Chance vermeintlich hatten.
Ich wollte gerade sagen, die Kiste haben sie relativ spät gefunden.
Die Kiste haben sie sehr spät gefunden, genau. Dabei vielleicht auch zu spät. Gut, lassen wir uns überraschen. Aber das hat der Wahlkampf gezeigt, dass diese asymmetrische Demobilisierung, die ja zum Ausdruck hat, dass sich vermeintlich beide Blöcke mehr in die Mitte drängen, dass das wieder ein bisschen ein Ende gefunden hat und dass die vermeintliche Alternativlosigkeit, was Frau Merkel immer gesagt hat, die ist ja in bestimmten politischen Alternativen schon sichtbar geworden. Also die einen sagen 12 Euro Mindestlohn, die anderen sagen sogar die Linken 13 Euro Mindestlohn und die CDU sagt auf keinen Fall über 10 Euro, das sollen die Tarifpartner unter sich ausmachen. Da sind ja Alternativen dann plötzlich, die sichtbar sind.
Unbedingt.
Genau, das ist sehr, sehr spannend, Carsten. Wir sprechen auch gleich nochmal weiter, machen aber erstmal eine kleine Musikpause. Und zwar hören wir Fettes Brot mit Jein.
Der Flux FM Wahlsonntag.
Was wollten Sie jetzt eigentlich gerade sagen?
Das Spezial eurer Wahl auf 100,6 Flux FM.
Ja, und für euch immer noch am Mikrofon Julia Oberle und Jannik. Und wir haben schon mit einer Menge Leute heute gesprochen. Mit Ursula Weidenfeld, der Merkel-Biografin, mit Boris Herrmann von der SZ, mit Christian Stahl und mit Carsten Göbel. Und diese Interviews sind alle bei uns auf der Homepage schon online anzuhören. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter mit Carsten sprechen. Hallo nochmal.
Ja, hallo.
Die Prognosen, liebe Julia, haben sich, glaube ich, jetzt in der letzten Zeit noch nicht wirklich verändert. Wir haben eigentlich die gleichen Daten.
Genau, Stand
wie vor,
18 Uhr ist immer noch.
Wie vor 20 Minuten, wie vor 40 Minuten. Was mich aber von dir, Carsten, interessieren würde, ist also dieser unglaublich spannende Wahlkampf, wo auf einmal alles nochmal in Bewegung geriet, wie man es eigentlich noch nicht gesehen hatte. Du hast Kampagnen gefahren für die Grünen, für die SPD. Wir haben vor einem halben Jahr gesehen, dass Angela Baerbock und die Grünen, eigentlich auch noch bevor sie nominiert war, als das Rennen noch nicht ganz entschieden war, macht es Habeck, macht es Baerbock, die in einen ungeahnten Höhenflug hatten, weit über 30% platziert waren. Und ich fand, man hat auch in den Talkshows immer so ein bisschen gesehen bei Habeck, ups, das könnte jetzt ja ernst werden. Wir haben ja nur aus Spaß oder als Claim, als Behauptung einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat, was die Grünen ja noch nie gemacht haben, oder einen Kanzlerinnenkandidat, Kanzlerkandidatin, so rum sagt man, glaube ich, ne? Und das Feminine und immer ans Ende hängen von zwei Subjektiven. Aber ich fand, man hat bei dem so ein bisschen so ein Zucken gesehen und so ein bisschen Angst vor der eigenen Chuzpe gekriegt. Frau Baerbock hat es dann gemacht und auf einmal kam dann, das lag wahrscheinlich vor allem an den Plagiatsvorwürfen, nicht nur Vorwürfen, sondern am Plagieren und an ihrem Karrierewillen, der viele Leute dann doch wieder abgeschreckt hat. Was aber gleichzeitig passiert ist, und das fand ich ganz spannend, ist, dass das Thema Klima, das vorher nicht so groß auf der Agenda war, parallel zum Runtergang der Grünen in den Prognosen, Aufstieg und Platz gefunden hat in den Programmen, in dem Wahlkampf sämtlicher anderen Parteien.
Ja, definitiv. Also gerade der letzte Punkt, Das Thema Klima spielte vor einem halben, dreiviertel, einem Jahr bei den anderen Parteien noch keine elementare Rolle. Also dieses Agenda-Setting, das Klima jetzt auch das relevanteste Thema laut Umfragen für die Wählerinnen und Wähler gewesen ist, das kommt natürlich durch die Politik von Bündnis 90 Die Grünen, auch durch Fridays for Future, auch durch das Pariser Klimaziel. Das sind natürlich alles Einflüsse, die den Grünen eine Menge Rückenwind gegeben haben. Du darfst nicht vergessen, vor dem Höhenflug von Annalena Baerbock, so im Mai, als sie nominiert wurde, wo sie bei 28 stand, vor der CDU, waren sie eigentlich die letzten drei Jahre in dieser Legislatur kontinuierlich bei um den 20%, was ja sehr viel ist für die Partei, die von 8,9 bei der letzten Wahl kam. Das hat dazu geführt, dass sie eine Kanzlerkandidatin ausgerufen haben. Aus der Sicht ist es eine schwierige Frage, ob das Ergebnis jetzt ein... Ja, wie bitter das Ergebnis für die ist. Es ist bitter, weil sie werden nicht an die 20% rankommen. Da wollten sie hin, dass sie Kanzlerin wird. Das hat sie, glaube ich, auch die letzten Wochen selber nicht mehr geglaubt. Das hat sie auch nicht ausgestrahlt in die Triellen, dass sie da noch eine reale Chance hat. Interessant wird für die Grünen sein zu überlegen, woran ihre Kampagne noch gescheitert sein kann, neben zu spät gemeldeter Einkommen oder Plagiaten etc. pp.
Genau, ich muss mal kurz reingrätschen, denn es sind die Hochrechnungen jetzt von 18.45 Uhr draußen. Ui. Ich trage mal vor, ZDF schreibt, CDU, CSU 24,2%, SPD 25,8%, AfD 10,1%, FDP 11,8%, Linke 5,0%, Grüne 14,7%. Und dann gucken wir noch kurz ARD. Hier wird vermeldet Union 24,7%, SPD 24,9%, AfD 11,3%, FDP 11,2%, Linke 5% und Grüne 14,8%.
Ja. Das ist jetzt die Hochrechnung, die erste von 18.43 Uhr, die du gerade bekannt gegeben hast, Julia. Mhm. Wir haben gerade noch die Prognosen diskutiert. In den Hochrechnungen ist jetzt eindeutig die SPD führend, aber leicht. Es ist nach wie vor alles in Bewegung.
Es ist alles noch in Bewegung, aber wenn du jetzt die ZDF-Hochrechnung anguckst, dass sich das jetzt um 1% verschiebt im Laufe des Abends, das glaube ich eigentlich nicht mehr. Da, also insofern ist mit der Hochrechnung in beiden Sendern hat man jetzt eine Prognose, und da wäre meine Prognose, dass auf jeden Fall die SPD vor der CDU liegen wird. Und interessant ist natürlich, sich da die Gewinn- und Verlustbalken anzugucken. Und da kann man natürlich dann auch sowas wie einen Regierungsauftrag vermeintlich ableiten. Also es gehen zwei Balken stark nach oben. Das ist bei den Grünen und bei der SPD. Und es rauscht einer maximal runter. Das ist bei der CDU.
Wir reden hier von minus 8,7%. Das ist ein Schlag ins Kontor. Das ist sogar noch untertrieben. Das hat die CDU so auch noch nicht erlebt. Woran kann das liegen? Wir haben gerade über das Thema Klima gesprochen. Das war nicht wirklich auf deren Agenda. Die Klimakanzlerin, das hatten wir vorhin mit Frau Weidenfeld diskutiert, hat eigentlich auch nicht abgeliefert. Das ist ein großes Thema. Wie viel spielt da zum Beispiel auch der Lobbyisten-Skandal rein, auch bei der Schwesterpartei CSU hier prominent, was die Maskendeals angeht? Wenn wir uns die Lobbyismustätigkeiten oder scheinbare von einer Landwirtschaftsministerin wie Frau Klöckner ansehen, die viele dann tatsächlich als reine Lobbypolitik verstehen, von Peter Altmaier, der auch seine Wirtschaftspolitik nicht an den wirklichen sozialen und ökologischen Fragen ausgerichtet zu haben scheint. Welche Rolle spielt das?
Ja, das siehst du in den Zahlen. Also das sind alles Gründe, die für diese 8% Minus stehen. Diese 8% Minus, das sind mehrere Millionen Wählerstimmen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die sind ja irgendwo hingegangen. Die sind in Teilen zu den Grünen gegangen, in Teilen zur SPD, also in größten Teilen. Vielleicht auch noch zu Nichtwählern. Also das sind schon viele Menschen, die die CDU nicht gewählt haben, die nicht getraut haben.
Und wenn wir uns tatsächlich die Kampagne der Grünen angucken, die ja schon lange vor der Kampagne angefangen hat, nämlich in den letzten vier Jahren, das, was bei der CDU dann nicht mehr funktioniert hat, ist, den Menschen Angst zu machen vor den Grünen, die nehmen euch die Arbeitsplätze weg. Denn tatsächlich haben ja die Spitzen der Grünen sich mit den Spitzen der deutschen Wirtschaft getroffen, und die wollen ganz klare Regeln haben, wie der Klimawandel jetzt zu machen ist, wie die Umstellung der Wirtschaft auf eine klimafreundliche Politik zu machen ist. Das hat die CDU auch komplett verpennt und unterschätzt.
Das hat sie total unterschätzt und verpennt. Also nur zwei Beispiele. Ursula von der Leyen ist ja nun auch nicht ganz unbedeutend von der CDU. Die hat neulich erzählt, dass ihr vor 5 Jahren erst klar geworden ist, dass der Klimawandel ein menschengemachtes Megaproblem ist.
Aber das kann doch nicht sein. Vor 30 Jahren hat der Spiegel ein Sonderheft rausgegeben mit dem zweiten Bericht des Club of Rome. Da stand dann auf allen Plakatwänden, und alles war in diesem Bericht minutiös beschrieben, was heute eintritt. Und die Plakatkampagne des Spiegels war: niemand soll sagen oder soll zukünftig sagen, sagen können, er hätte von nichts gewusst. Also das muss doch auch Frau von der Leyen gesehen haben.
Natürlich hat sie das gesehen, aber sie hat es nicht geglaubt oder sie hat es nicht an sich rangelassen. Zweiter Punkt, Dorothea Bär, werdet ihr kennen. CSU, Digitalstaatsministerin. Die nenne ich Klimaleugnerin hier. Also guckt euch Interviews mit Dorothea Bär an. Die leugnet den menschengemachten Klimawandel bis heute. Ist Teil der Bundesregierung. Und das führt jetzt zu dem Punkt, den du gesagt hast. Viele einflussreiche Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsunternehmen, CEOs, die wollen ja regulative Vorgaben. Die sind ja gar nicht gegen Klimaschutz oder ökologische Innovation. Die wollen am Ende natürlich auch Subventionen vom Staat. Die wollen vor allen Dingen Vorgaben. Und das haben sie aber von der CDU total vermisst. Da hat die CDU ein großes Leck und da haben die Grünen einen super Startvorteil gehabt, den sie jetzt wahrscheinlich nicht so richtig ausnutzen können mit 14, irgendwas, was Julia erzählt hat. Hm.
Die FDP interessanterweise auch nicht wirklich. Die wäre ja dann auch ein klassischer Gegenspieler zu den Grünen im bürgerlichen Mittelfeld, in den gehobenen mittleren Einkommen, die sich immer als die Wirtschaftspartei präsentiert. Deren Klimastrategie ist ja, ja, wir brauchen jetzt irgendwelche Flugzeuge, die auf Wasserstoff fliegen und so weiter, müssen da Forschung, aber es ist ja Zukunftsmusik. Das heißt, auch die lassen die Wirtschaft da stehen, wo sie nicht abgeholt wird. Da haben die Grünen eigentlich sich am geschicktesten verhalten. Aber es schlägt sich nicht wirklich in den Ergebnissen nieder.
Genau, also die Grünen haben über Jahre eine programmatische Einzigartigkeit dabei herausgearbeitet. Das ist ihnen von vielen zugute gehalten worden, ist gutiert worden, also von vielen Stakeholdern, auch Medien. Und was dann passiert ist, es schlägt sich heute nicht im Ergebnis bei der breiten Öffentlichkeit wieder.
Warum? Was haben die falsch gemacht? War das Baerbock mit ihrem Abschreiben?
Das glaube ich nicht unbedingt. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Kampagne war in dem Moment gescheitert, als die drei vermeintlichen Skandale da waren, weil sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat. Ich glaube, ein großer strategischer Fehler, den die gemacht haben, ist, dass die es unterlassen haben, in einem klassischen Szenario-Planning, also einer Szenario-Planung, also so einer What-If, also was, wenn, dass sie sich nicht damit auseinandergesetzt haben, was wäre denn, wenn die SPD plötzlich anzieht. Der Grünen-Wahlkampf war einzig und alleine, genau wie der CDU, darauf angelegt, schwarz-grün oder grün-schwarz. Einer von uns beiden macht's, die SPD spielt keine Rolle. Und plötzlich zieht die CDU die SPD vorbei. Was macht die CDU? Holt die roten Socken aus der Mottenkiste, auch nicht besonders innovativ, und die Grünen hatten gar nichts. Sie sahen einfach, sie gingen runter. Natürlich sind das auch korrespondierende Blöcke. Also wenn man sagt, wer Laschet verhindern will, muss SPD und Scholz wählen. Das können natürlich auch Stimmen sein, die sonst bei den Grünen einzahlen. Und das sieht man jetzt mit den 14%.
Carsten Göbel, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Du bist Politikberater und Geschäftsführer der Agentur Super an der Spree. Danke, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Wir müssen wieder ein bisschen Musik hier abfeuern. Und zwar ein Lied, das du dir sogar auch gewünscht hast. U2 hören wir mit Sunday Bloody Sunday.
Naja, nicht wissend, für wen es heute so richtig blutig wird, als ich es dir gesagt und mir gewünscht habe. Aber für irgendwen wird es heute noch blutig.
It's a bloody nightmare.